Lieber Herr, wir brauchen heute Abend dein Reden, das uns korrigiert, das uns zurechtweist und das uns heilt und tröstet. Und du kannst zu jedem so konkret und persönlich reden, dass wir wieder ganz erquickt werden und mit neuer Kraft von hier weggehen. Amen. Jakobus 3 haben wir heute Abend. Jakobus 3. Ich bin wieder erfreut, wie konkret der Jakobusbrief zu uns spricht. Man sucht ihn ja immer etwas, weil er hinterm Hebräerbrief nochmal kommt. Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Es ist kein Volksschullehrer, sondern es geht um das Lehramt in der Gemeinde. Ich möchte zu dieser Sache aber erst das nächste Mal, in der nächsten Bibelstunde noch mehr reden, weil zu viel in diesem Abschnitt heute drin ist. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an, siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Diese Formulierungen des Jakobus sind so einprägsam und so tief, dass man in jeder Formulierung verweilen wollte. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wir hatten gestern und heute eine Tagung im Hospitalhof, wo über 300 Leiter von evangelistischen Werken und Diensten zusammen waren. Das war eine sehr reiche und wertvolle Tagung. Und deshalb haben wir heute Abend das große Vorrecht, dass der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, der Vorsitzende der Werkehilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, Dr. Fritz Laubach, unter uns ist und er wird zu uns reden.
Herzlichen Dank für den Applaus, aber wahrscheinlich muss es Sie enttäuschen, denn ich bin nicht gekommen, um hier lange zu sprechen, sondern ich bin gekommen auch, um zu hören. Ich bin mit ganz großer Freude heute Abend hierher gekommen. Freue mich, dass dieser Abend für diese Bibelstunde frei ist, denn ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal hier bei Ihnen war und es hat mich tief beeindruckt, mit welch einer gespannten Aufmerksamkeit von Anfang an alle dabei waren. Ich komme ja durch die Arbeit in der Diakonie und der Evangelischen Allianz viel rum und ich muss sagen, ich habe mich gefreut, weil ich damals wirklich etwas gespürt habe von der geistlichen Atmosphäre, die Gott unter Ihnen schenkt. Das ist etwas Großes, ein Vorrecht und darauf habe ich mich schon den ganzen Tag über still gefreut, heute Abend bei Ihnen zu sein. Und möchte also nicht den ganzen Abend bestreiten, aber will gerne etwas zu diesem Wort sagen, auch wenn ich nicht im Einzelnen darauf vorbereitet bin. Denn wenn ich über den Jakobusbrief sprechen soll, dann lese ich immer zuerst die Auslegung von unserem wertgeschätzten Bruder Fritz Grünzweig, der jetzt ja besonders unserer Fürbitte bedarf, weil er sehr schwer krank da niederliegt. Und wir sollten ihn immer wieder in der persönlichen Fürbitte einschließen, dass der Herr ihm nahe ist. es geht ihm ja nicht gut. Was Gott mit ihm vorhat, wissen wir nicht. Er kann ihn aufrichten. Aber nun, dieses Wort, das wir eben miteinander gelesen und gehört haben, hat mich selber sehr betroffen gemacht. Einmal in der persönlichen Situation, ich bin 7 Jahre als Dozent tätig gewesen in der Ausbildung junger Theologen. Und davon wird ja gesprochen. Es ist sicher so, dass das eine Aufgabe ist, darüber wollen Sie ja beim nächsten Mal mehr hören, die Gott gegeben hat Einzelnen, dass sie auch den Dienst der Unterweisung in der Gemeinde und damit auch der Zurüstung der einzelnen Gemeindeglieder und derer, die dann später den Dienst der Verkündigung tun sollen, vornehmen sollen. Aber es steht nun mal so hier, wie es da steht. Und verstehen Sie, dass mich ein solches Wort schon beklommen macht. Jesus hat ja einmal gesagt, wem viel anvertraut ist, von dem wird viel verlangt. Ich bin sicher, dass ich auf der einen Seite mit gutem Willen und ich muss auch sagen, mit großer Freude dieses Lehramt ausgeübt habe. Aber ich weiß heute, dass ich manches, was ich damals den jungen Studierenden vermittelt habe, heute anders sagen würde. Und ich weiß umgekehrt, dass manches, was ich gesagt habe, das weiß ich gar nicht mehr. Aber meine früheren Schüler wissen's. Wenn ich denen begegne und wir uns begrüßen, dann sagen sie ja, wissen Sie, damals haben Sie uns das gesagt. Und dann denke ich, ja, da muss der Herr sehr gnädig sein. Denn es ist sicher nach dem damaligen Erkenntnisstand gewesen. Und dennoch muss ich den Herrn bitten und sagen, lieber Herr, sieh gnädig drein. Ich wusste es damals nicht besser, aber heute sehe ich es anders und würde es behutsamer sagen. Jesus hat ja einmal das so ausgedrückt, er spricht da allerdings dann vom Wein. Er sagt, der Alte ist milder. Sie kennen vielleicht dieses Wort. Und ich bin natürlich früher viel radikaler gewesen in manchen Äußerungen. Nur hier steht, die Lehrer werden ein zweifaches Urteil empfangen. Das heißt, da liegt ein besonderes Maß an Verantwortung. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Es kann keiner Pfarrer sein, der nicht Lehrer der Gemeinde ist. Das ist mitgegeben. Aber deshalb sollte eine Gemeinde unendlich treu sein in der Fürbitte für ihren Hirten. Denn er braucht's einfach, weil er ja in der doppelt schweren Verantwortung steht. So sagt es Gott durch den Apostel Jakobus. Und das ist etwas, wovon ich nie loskomme. Denn auch dann, wenn ich etwa unsere Diakonissen oder die freien Mitarbeiter in der Diakonie im Wort Gottes unterweise, übe ich das Lehramt aus. Und hier steht es, seid behutsam, nicht jeder soll nach dem Lehramt trachten, denn wir empfangen ein doppelt schweres, doppelt gewichtiges Urteil. Und darum sind wir im Grunde auch auf die Fürbitte angewiesen. Und darum kann ich immer nur bitten. Und dann das Zweite, es ist ein Wort, das ja auch alle Christen angeht. Das haben wir sofort gemerkt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort lesen und hören können, ohne dass nicht doch eine gewisse Beklommenheit da ist. Denn ich muss Ihnen offen gestehen, ich habe als Christ manches gesagt, unbedacht, vorschnell, unüberlegt. Und als es raus war, konnte ich es nicht mehr zurückholen. Ich habe manches Mal auch durch meine Worte Menschen verletzt, ihnen wehgetan. Und wenn das Wort raus ist, dann kann man es nicht mehr zurückholen. Es ist gesagt. Ich habe mich manches Mal auch für Worte entschuldigen müssen. Und es ist mir nicht immer leicht gefallen. Aber ich sah, es gibt gar keinen Weg. Du musst halt hingehen und sagen, es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Ich wollte nicht verletzen und ich möchte es zurückholen. Aber raus war es ja. Und ich war dann auch auf die Vergebung des Bruders oder der Schwester oder die Entschuldigung des des Nichtchristen angewiesen. Das, was hinter dem steht, was der Jakobus hier im Auftrag Gottes und des Heiligen Geistes niederschreibt und uns zu sagen hat, ist ja zugleich eine ganz große Zielvorstellung. Es ist die Heiligung unseres Redens. Er sagt ja mehrfach, also auf der einen Seite, und das lasse ich mir selber sagen, ich bleibe Zeit meines Lebens der Vergebung bedürftig auch für das, was ich sage. Gott hört immer zu, auch heute Abend in dem, was ich Ihnen sage. Hier steht, wir fehlen alle mannigfaltig. Also ich kann nur sagen, dieses Wort trifft auf mich absolut zu. Und dann das andere, wer sich aber im Reden nicht verfehlt, der ist vollkommen. Das ist das Ziel. Da will uns Gott hinführen. Heiligung im Reden. Und Jesus hat gesagt, die Menschen werden Rechenschaft geben müssen im jüngsten Gericht für jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ich muss schon sagen, ich habe sicher viele unnütze Worte geredet. Und deshalb legt es auch dieser Bibeltext mir nahe, bald heute Abend aufzuhören. Aber ich sehe auch das andere. Und das möchte ich Ihnen einfach sagen, vielleicht zur Ermutigung, aber mindestens als einen großen Dank meinem Herrn gegenüber. Er hat mich bis heute noch nicht beiseite gesetzt, obwohl ich schon so viel dummes Zeug geredet habe. Seine Barmherzigkeit ist bis zur Stunde größer gewesen als mein Versagen. Seine Vergebung immer größer als meine Schuld. Sonst würde ich nicht wagen, etwas zu diesem Wort zu sagen. Also ich glaube, Jesus nimmt uns in doppelter Weise in seine Schule. Auf der einen Seite, dass er mich mahnt oder uns mahnt. Behutsam sein im Reden. Das kann sicher auch so beginnen, dass man morgens darum bittet, Herr, achte du auf meine Zunge. Und vielleicht auch einmal, wenn man mit anderen zusammen ist und über manche Dinge redet, sich daran erinnert, ist nun gut, wenn du noch was sagst, oder ist es nicht besser, du bist jetzt still. Aber auch das andere, dass Gott diese Mahnung sagt, nicht mit dem Zusatz, wenn dir das nicht gelingt, dann schreibe ich dich ab. Sondern mit dem, ja, womit vorher im vorigen Kapitel doch etwas vom Wesen unseres Gottes uns gesagt wird. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Auch in dem, was ich Ihnen heute Abend sage, lebe ich von der Barmherzigkeit meines Herrn. Und ich weiß eines mit letzter Sicherheit. Er ist nicht nur so grundlos barmherzig im Umgang mit mir, sondern ist genauso barmherzig für jeden von Ihnen. Für jeden, und das darf jedem von uns Mut machen, weiterzugehen im Glauben mit ihm.
Das ist wichtig, das ist kein Gebot so gefährlich für uns wie das achte Gebot. Keiner versündigt sich so sehr wie jeder wahrscheinlich am achten Gebot, das ist die schlimmste Stolperquelle für uns. Und deshalb meine ich, ich wollte heute Abend noch zur Ergänzung jetzt einiges grundsätzlich einmal sagen, was wir von unserem Reden überhaupt bedenken sollten. Und wollte Sie in die Weite des biblischen Wortes hineinführen. Ich habe eine scheußliche Handschrift, wollte Sie aber trotzdem heute Abend Ihnen noch mal vorführen. Ich habe es Ihnen ein wenig ausgeschrieben. Sieht man es oder machen wir das Licht nur da drin aus? Könntest du das noch? Geht so etwas. Und zwar interessiert mich zuerst einmal, die Zunge hat ja eine ganz große Gewalt und Macht. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst, was ein Wort anrichten kann und bewirken kann im Einzelnen. Kennen Sie die Geschichte von Biliam? 4. Mose 22, Vers 38. Der Moabiterkönig bestellt einen Zauberpriester, der Israel fluchen soll. Für uns ist das magische Denken ja nicht so verbreitet, dass wir daran denken, kann man mit dem Wort allein schon etwas tun. Der Biliam sagt, siehe, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes reden, als was mir Gott in den Mund gibt, nur das kann ich reden. Und es ist interessant, wenn man mal in so einem Zusammenhang diese Geschichte wieder liest, dann sagt man, so sollte es eigentlich bei uns allen sein, dass man sagt, ich kann nur reden, was Gott in meinen Mund legt. Ich will nicht einfach reden, was so jetzt aus mir heraussprudelt, sondern ich will reden, was der Herr mir befiehlt. Und dieses Wort kann dann wirklich etwas bewirken, denn wenn Gott etwas in uns hineinlegt und das Wort bestätigt, dann kann es Wirkung haben. Wir erleben das ja oft, dass unser Wort verhallt. Stehen im Krankenbett und es tröstet nicht. Sie wollen jemand ermahnen und sie können ihn nicht verändern. Darum ist so wichtig, dass das Wort von Gott bestätigt ist. Die Geschichte von Doeg, die möchte ich jetzt gar nicht aufschlagen lassen, die müssen Sie zu Hause mal lesen, weil es ein ganz langes Kapitel ist. David war auf der Flucht vor Saul und kam zu den Priestern von Nob, N-O-B geschrieben. Und dort war einer der Edomiter, das war jenseits des Jordans, dieser Landstrich mit den Edomiterbergen, der war dort eingeschlossen im Heiligtum, hatte offenbar sich in einer besonderen Weihe Gott hingegeben und er erlebt mit, wie David dort Goliaths Schwert mitnahm und Brot, heiliges Brot nahm. David hat nicht gesagt, dass er auf der Flucht war vor dem König. Er hat den Priestern gesagt, ich bin in einer geheimen Mission und ich brauche rasch was zum Essen und ich brauche Waffe. Und der Saul hat später bei seinen Getreuen gefragt, wer von euch steckt eigentlich unter der Decke mit David? Und dann hat er Doeg gesagt, die Priester, die haben dem David die Waffen gegeben. Ein Wort des Verrats hat ein schreckliches Blutbad angerichtet. Es ist ja immer so, dass auch Luther in seiner Auslegung zum 8. Gebot ja sagt, es kommt nicht darauf an, dass man die Wahrheit sagt. So wie wir meinen, das ist doch wahr. Der Doeg hat nichts als die Wahrheit gesagt. Aber es war eine furchtbare Tat, denn er hat Menschen ans Messer geliefert und sie dem Tod ausgeliefert. Das Wort kann töten. Luther sagt, wir sollen den anderen nicht verraten, ihm auch keinen bösen Leumund machen. Wir müssen aufpassen, selbst wenn es richtig ist. Ich brauche nicht jedem sagen, sie sehen aber mal blöd aus. Auch wenn es wahr ist, wir Schwaben haben so eine Art, jedem das Unangenehme ins Gesicht hinein zu sagen. Aber es ist doch wahr, sagen wir dann. Die Worte können ja töten. Und wir sind manchmal so stolz, wenn wir dann die schlimmen Nachrichten übereinander verbreiten können, dass wir es uns nochmal bewusst machen. Worte können töten und Worte können zerstören. Diese Geschichte von Doeg ist mir ein erschütterndes Beispiel. Er hätte es doch für sich behalten können, denn die Priester von Nob, die wussten gar nicht, was sie taten. Sie waren wirklich Unschuldige und wurden durch ein Wort, das auch richtig war, aber doch in einem falschen Zusammenhang überliefert wurde, getötet. Jesus redet im Zusammenhang der Auslegung von dem Gebot, 5. Gebot, du sollst nicht töten, davon, dass schon meine Worte, die ich rede, 5. Matthäus 5, Vers 21 und 22, meine Worte, die ich spreche, töten können. Mir ist das besonders schwer, immer im Umgang mit Kindern und Schülern. Es gibt ja bloß ein Mittel, wenn man mit einer Schulklasse nicht fertig wird. Dazu habe ich viel zu lange unterrichtet, um das nicht zu wissen. Man kann so ein Bürschlein ja wirklich zur Sau machen. Und es ist uns nicht erlaubt. Man muss bloß dem Büblein einmal sagen, was für ein freches, kleines Bürschlein es ist. Aber das sind ja die Wunden auch in unserem Leben, wo uns Schlimmeres zugefügt würde. Ich finde immer, die Prügelstrafe ist gar nicht so schlimm. Die Worte sind die schlimmsten Dinge, die uns je gesagt wurden, auch wo wir Kinder waren. In welch gemeiner Weise auch manche da schon fertig gemacht wurde. Was Kinder einander zurufen und dann im Hass. Was man da einander sagen kann, Jesus nennt es im Zusammenhang des fünften Gebotes vom Töten. Psalm 34. Es steht in der Bibel überall drin. Was wir heute Abend haben, ist eine kleine Auslegung von diesen Dingen. Psalm 34. Das können Sie auch mal tun mit der Konkordanz. Und wie ich heute zum Hospitalhof zu der Tagung gelaufen bin, habe ich gedacht, schade, wir hätten jetzt eine richtige Reihe machen müssen über die Körperorgane und dann die Bibel durchgehen. Vom Verstand angefangen, vom Mund, von den Augen, da können wir genauso entlang gehen, dann wird es ungeheuer eindrücklich, was durch die Augen schon immer passiert ist. Hier sind wir jetzt heute nur mal bei der Zunge. Die Zunge treibt Böses. Psalm 34, Vers 14. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Das ist in dem schönen Davids Psalm, als er errettet wurde vor Abimelech. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Mein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und jetzt ist interessant, im Psalm haben wir so oft gebetet. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und wir kappen das hinten immer ab, wo es heißt, jetzt möchte ich aber meine Zunge hüten, dass ich ja nicht mehr Trug rede. Ich muss besonders darauf aufpassen. Und sowas sage ich mir heute Abend natürlich am allermeisten selber. Psalm 52, Vers 4 bis 6. Gerade in den Psalmen, diesen schönen Gebeten. Und interessanterweise der Psalm 52 ist jetzt wichtig. Den hat David gebetet, als der Doeg, der Edomiter, diesen schrecklichen Verrat gemacht hat. Nicht Saul war doch ein abgehalfterter König. Und so furchtbar, dass dieser Fremde nun diese Priester ans Messer liefert. In dieser unheimlichen Geschichte. Und in diesem Zusammenhang war David so getroffen, dass unschuldige Leute nur wegen ihm sterben. Und in diesem Zusammenhang sagt er von Vers 4 bis 6, deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser. Du Betrüger, du liebst das Böse mehr als das Gute. Du redest lieber Falsches als Rechtes. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Das ist furchtbar, wenn das so geht. Vielleicht sind Sie auch durch Lebensabschnitte gegangen, wo Sie sagten, ich war verzweifelt, wie ich das Gewebe der Lüge entdeckt habe. Muss man ja furchtbar lachen, wenn man DDR-Propaganda liest, wie es da heißt, die Leute, die da in den Westen kommen, die wurden alle eingeschläfert und wieder ihren Willen in den Westen rübergezogen, über den Schlagbaum weg. Also wenn die Propaganda so plump und so blöd wird, ist klar. Aber ich weiß, wie Menschen wahnsinnig gelitten haben. In Diktaturen. Welcher Couleur auch immer, wenn das ganze Lügengewebe nimmer zu durchdringen war und wenn die Stimme mundtot war und die Lüge regierte. Und dann versteht man diesen Psalm, wo man nichts mehr dagegen ausrichten kann. Das Wort, das wir über alle unsere geredeten Worte Rechenschaft geben müssen, noch einmal Matthäus 12, Vers 31. Und nun gehen wir weiter. Und kommen an unsere Jakobusabschnitte. Da ist das noch einmal schön bildhaft zusammengefasst. Ich wollte heute noch einmal eben diese Stellen aus verschiedenen Abschnitten der Bibel Ihnen zeigen, damit Sie sehen, in welcher Weite das gesprochen ist. Es gibt noch viel, viel mehr Bezüge. Und dann wird es interessant. Also auch in Hauskreisen ist das eine ganz große Hilfe, wenn man die Bibel einmal an Begriffen durchgeht. Und zwar an interessanten Begriffen. Weil man dann an verschiedene Stellen kommt, an verschiedene Geschichten erinnert wird und eine Vielfalt von Beobachtungen machen kann. Jakobus sagt das so schön, dass die Zunge ein Ruder sei. Diese großen Schiffe, Bruder Laubach kommt aus der großen Hansestadt Hamburg, wo man die großen Schiffe bewundern kann. Mir macht das immer wieder Eindruck, wie diese Riesenkolosse im Wasser liegen. Und wenn so ein Schiff Volldampf fährt auf See, müssen, und die wollen bremsen, dann müssen die zuerst, ich weiß nicht, wie 3 Seemeilen die Schraube rückwärts laufen lassen. Unheimlich, bis so ein Riesenkoloss überhaupt mal zum Stehen kommt. Der hat so eine Schubkraft und ist mit der kleinen Schiffsschraube, und ist ein Riesending, nur schlecht zum Stoppen zu bringen. Aber nun sagt Jakobus, dieser Riesenkoloss wird doch von einem relativ kleinen Ruder gelenkt. Und wir sind uns nie bewusst, dass unser Leben bestimmt wird von unserem Reden. Die ganzen Schwierigkeiten unseres Lebens, die wir selber oft nie verstehen, es fängt an in unseren Ehespannungen oder Familienstreitigkeiten, die kommen ja davon her, dass irgendwo ein Wort geredet ist, und oft wissen wir es gar nicht, etwa mit Mitarbeitern, welche Worte verletzt haben und die Ursache sind, dass das Verhältnis nicht eingerenkt werden kann. Gehen Sie doch einmal auf die Suche und fragen Sie an, wo habe ich dich verletzt? Und was liegt davor, dass unser Verhältnis so gespannt ist? Dieses Ruder, das das ganze Schiff in eine Richtung treibt, je nachdem, wie das gestellt ist. Es ist gerade bei so einem Thema auch immer schön, dass man bei den Schwabenvätern praktische Hilfen hat über das Verhalten. Flattig war ja ein Original. Und zudem kam eine Frau und hat gesagt, es ist so furchtbar, bei uns ist Geschrei von morgens bis zum Abend, Ehestreitigkeiten. Was wollen Sie sagen? Hat der Flattig gedacht, die muss halt weniger schreien, die Frau. Aber die hat gesagt, wissen Sie, mein Mann, der kommt so viel heim abends und dann kann ihn ja bloß ausschimpfen und so weiter. Er hat gesagt, jetzt habe ich bloß noch ein Heilmittel für Sie. Ich habe ein ganz besonderes Heilwasser da. Und dann müssen Sie einen Schluck davon nehmen und müssen ihn dann im Mund drin lassen. Sonst wirkt das nicht. Halbe Stunde lang. Es wird erzählt, es klingt ja sehr legendenhaft, aber dass die Frau dann nach einer gewissen Zeit gekommen sei und hätte nochmal eine Flasche gebeten, dann hat er gesagt, das können Sie in jeden Brunnen holen. Es ist eben oft gut, wenn wir schweigen könnten, weil wir von dort bestimmt sind. Oder von Philipp Matthäus Hahn, dem großen Entdecker und Uhrmacher und Erfinder, wird erzählt, dass er einmal gestört gewesen sei bei seinen großen mathematischen Arbeiten, weil seine Magd draußen mit Nachbarn so auf der Straße herumgezankt habe. Und er hätte einfach nicht mehr weiterarbeiten können. Und dann hätte sie ihn gelockt, all das einmal aufzuschreiben, was sie gesagt hat. Und am Abend, nach dem Abendessen, hat dann die Magd gesagt, Herr Pfarrer, Sie müssen da nur der Abendsegen lesen. Er hat gesagt, den lese ich. Und dann hat er die ganze Liste runtergelesen. Und die sei so schamrot hinausgegangen, weil es ihr gar nicht bewusst war, was sie geredet hat. Wie wird das einmal sein, wenn die ganzen Dinge, die wir nie gemerkt haben, weil wir vielleicht zu stolz waren, erst noch am jüngsten Tag vorgelesen werden? Es ist gut, wenn sie heute vergeben sind. Und deshalb sind wir zusammen, damit wir nichts in diese Nacht hineinnehmen, sondern die Vergebung empfangen. Aber es ist in diesen Fällen auch gut, es einmal mit Menschen zu bereden. Dann kommt das Feuer. Wir haben jetzt im Sommer immer wieder die Bilder gesehen, wie Brandstiftung in Südfrankreich oder in Korsika diese Wälder anzündet, diese Pinienwälder niederbrennt. Da braucht es gar nicht viel in einem solchen dürren Wald. Da genügt oft schon eine brennende Zigarette wegzuwerfen und alles brennt lichterloh. Ist ja interessant, wie leicht verletzt man ist. Sie merken das ja auch im Zusammenleben mit anderen Menschen. Sie haben es vielleicht noch gar nicht bös gemeint. Sie wollten bloß einen anderen darauf aufmerksam machen, auf etwas, was er vielleicht besser machen kann. Und schon ist alles in einer riesengroßen Streitsache entbrannt. Ein Feuerfunke genügt und es brennt. Jetzt wollte ich aber gerade an dieser Stelle darauf hinweisen, in der Bibel wird ja auch umgekehrt gesagt, was die Zunge kann. Es ist ja komisch, dass wir beim Zungenreden immer gleich an Pfingstereignisse denken, an ein ekstatisches Zungenreden. Ich rede ja jetzt auch mit der Zunge. Wenn einer mich fragt, kannst du Zungen reden, sage ich, ich rede immer nur mit der Zunge. Ich rede auch mit den Händen ein bisschen, aber hauptsächlich mit der Zunge. Und die Zunge hat ja ungemein viel bewirkt, aber auch in dem wunderbaren Sinn der Erweckung und der Erneuerung an Pfingsten. Und seitdem, wie Gottes Geist Menschen begabt und Feuer entbrennt, ist doch groß, wie auch plötzlich durch dieses Reden hindurch Menschen erweckt werden. Es war das schlichte Zeugnis der ersten Boten, der ersten Christenheit, die hinausgingen, und der Herr wirkt durch dieses Wort und ein Weltenbrand kommt in Gang. Auf der einen Seite kann mein Wort Tod bringen und einen Vernichtungsbrand machen. Es kann ein Feuer der Erweckung geben, wenn Gottes Geist meine Zunge benutzt. Auch mit den ganz normalen Worten. Jakobus 3, Vers 6. Sie kann die Welt ins Unglück stürzen. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das Schlimme ist, dass durch unser Reden alles andere dann zugedeckt wird. Und so bin ich, wie ich rede. Und noch das letzte Bild ist auch nochmal schön, eine Giftspritze. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Der Mensch kann alles zähmen. Er kann Elefanten zähmen, er kann Löwen zähmen, dass der Dompteur seinen Kopf in Löwenrachen legt, aber mit der Zunge, da werden wir alle nicht fertig. Dieser ungeheuer stark, unser ungeheuer böse. Wie gebrauchen wir die Zunge? Von der Zunge hängt unser Heil ab. Und da will ich Sie nochmal darauf hinweisen, dass der Jakobus eben nicht ein Mann ist, der uns gesetzlich erdrückt. Wenn Sie noch einmal jetzt Kapitel 1, Vers 26 ansehen. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Er will sagen, du brauchst eine Erneuerung. Woher kommt Erneuerung? Er sagt, du schaffst es gar nicht. Genau wie der Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? In Römer 7, er sagt, du kannst gar nicht das Böse besiegen, du bist viel zu schwach. Guck nur deine Zunge an. Das ist das Schöne, dass Jakobus es zeigen kann an einem Körperorgan, wie wir in die Sünde hineingefangen sind. 1. Petrus 3, Vers 10. Heute viele von Stillen, aber es ist auch mal interessant und macht's lustig. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Bei den Ratschlägen, aber wie mache ich denn das? Wie kriege ich das dann hin? Ich habe einen dritten Teil angehängt. Sie steuert den Kurs eines jeden Menschen. Ich habe so schlimme Schrift, damit niemand die Liebesbriefe lesen kann, die ich meiner Frau schreibe. So, aber jetzt, ich lese nochmal vor, Jesus kann sogar Zungen bekehren. Und das ist die Botschaft auch des Jakobus. Jesus kann sogar Zungen bekehren. Wir meinen ja immer wieder, die größten Wunder Gottes, die spielen sich irgendwo ab, wenn Gott im Kreml wirkt. Liebe Schwestern und Brüder, Friedrich Hensler kam gestern zurück aus Moskau. Was hat er gesagt, ich glaube, für welche Riesenmengen Bücher die Gemeinden jetzt drucken lassen, die evangelischen Gemeinden uns selber finanzieren. Evangelische Bücher in deutscher Sprache in Moskau. Ich habe unten Ihnen noch das Bild aufgehängt von diesem Riesenlaster auf dem Roten Platz, voll mit Bibeln. Was Gott kann sogar im Kreml so wirken in Russland, dass die Grenzen aufgehen. Aber jetzt möchte ich sagen, dann kann er auch meine Zunge bekehren. Dann kann ich auch darum beten, Herr, heilige meinen Leib, dass ich dir dienen darf. Wir erinnern uns an die Geschichte, wie Jesaja berufen wird, im Heiligtum sitzt und das hört, heilig, heilig ist Gott der Herr, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann erschrickt er und sagt, ach, ich, und jetzt würden wir ja ganz andere Dinge erwähnen, wir waren, ich habe gesündigt. Und er erwähnt bezeichnenderweise, meine Lippen sind unrein. Und dann reinigt der Herr seine Lippen, dass er reden kann. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt, aber reinige meine Lippen, dass ich dir überhaupt dienen kann. Wenn man Christ wird, denkt man gar nicht daran, dass das alles zuerst von Gott geheiligt werden muss und gereinigt werden muss, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Sie erinnern sich an diese schöne Stelle bei Jesaja 6, wo der Engel mit der Kohle geflogen kam und dem Jesaja das bildlich deutlich macht, du musst gesühnt, entsühnt werden mit einem unreinen Mund. Und jetzt wieder ein Psalm von David, wo er von seiner Sünde redet, im Psalm 51, das ist der Psalm, den wir immer als Bußgebet beim Abendmahl nehmen. Nach der Versündigung Davids bei der Batseba sprach er dieses Bußgebet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und da heißt im Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Er sagt, ich kann gar nicht mehr reden nach diesem schrecklichen Sündenfall. Erneuere mich, befreie mich von der Blutschuld, aber dann mach auch meine Lippen wieder frei, dass ich dir dienen kann. Und das war der Grund, warum auch David wahrscheinlich so gehemmt war, sein Wort zu reden. Viele von Ihnen sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich irgendwo reden soll. Das ist ganz gut. Herr, gib mir ein Wort. Was soll ich reden? Sie haben vielleicht auch schon Ansprachen gehört, wo Sie denken, der findet kein Ende und da sprudelt es auch bloß so fromm raus. Ist auch furchtbar. Sondern das soll doch wirklich ein Wort sein, gar nicht viel. Nicht klebrig, fromm. Sondern es soll doch so von Gott gegeben sein, dass es aufrichtet. Und gerade wenn wir auch mit Nichtchristen zusammen sind, Herr, gib mir jetzt das Wort. Ich muss irgendein Wort sagen. In einer Versammlung oder in einer Runde, wo wir sitzen. Herr, gib mir dieses Wort. Tue meine Lippen auf. Ich will nicht quasseln, ich will nicht fromme Worte machen. Wir haben dann ganz ähnlich das bei Jeremia bei seiner Berufung. Auch hier geht es wieder um die Zunge. Jeremia 1, Vers 9. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Es geht nie an, dass Jeremia seine Gedanken redet, um die geht's gar nicht, sondern dass er Gottes Wort sagen kann. Und später im Kapitel 23 wehrt er sich ja gegen die, die immer von ihren Träumen reden. Ich will nur Gottes Wort weitersagen, das, was er mir anvertraut hat. Ich will hören, das Ohr am Mund Gottes haben und das weitergeben, was er mir sagt. Es ist nicht leicht, still zu werden, zu hören, was Gott uns aufgetragen hat. Und nun habe ich noch ein paar Dinge aufgeschrieben, was jetzt dazugehört zu den neuen Diensten der Zunge, wenn Gott sie in Dienst nimmt. Jesaja 50, wenn Sie jetzt nicht alle aufschlagen können, das macht ja gar nichts aus, dann haben Sie zugehört. Jesaja 50, Vers 4, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zu rechter Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört, wie Jünger hören. Wir haben dieses Zungenorgan nicht von Natur aus so, sondern die Bekehrung muss durchschlagen bis zur Zunge. Wenn man zuerst zum Glauben kommt, meint man, es sei alles fertig, wenn man Jesus lieb hat. Und dann merkt man, dass das noch ein Ringen und ein Kämpfen ist, solange man lebt mit den alten Teilen unseres Leibes, die unter den Gehorsam Christi hinuntergebracht werden müssen. Er will uns durch und durch erneuern. Oder ich kann auch so rum sagen, der Geist Gottes will in meinen fleischlichen Organen siegen. Und auch in der Zunge. Der Herr hat mir eine Zunge gegeben, dass, wie sie Jünger haben. Die Worte müssen anders sein. Unser Sprach- und Wortschatz wird anders sein. Die Art, wie wir reden, wird anders sein. Und auch der Inhalt wird völlig verändert sein, weil ich dann mit den Müden reden kann. Auch deshalb, weil ich selber ja aus so viel Schuld herkomme. Trösten, loben, können Sie noch ein bisschen aufschlagen? Machen wir noch. Psalm 35, 28. Psalm 35, Vers 28. Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Wenn die Bibel immer von der Gerechtigkeit gesprochen ist, dann meint das ja die Treue Gottes, dass Gott sein Wort einlöst, dass Gott sich daran hält, an das, was er gesprochen hat, dass Gott verlässlich ist. Und davon will ich reden. Psalm 145, Vers 10. Sowas kann man auch im Bibellexikon natürlich wieder finden. Das ist ja auch immer schön, dass da so ein paar Stellen zusammengestellt sind. Da geht es vor allem um den Dank gegenüber Gottes Güte und dass ich ihn rühme über all seinen großen Taten. Dass ich ihn lobe und ihn preise mit meiner Zunge. Das war dem Jakobus auch so wichtig, dass aus meinem Mund nicht das gleichzeitig gehen kann, sondern dass das Lob Gottes mein Reden bestimmt. Das Segnen, eine Stelle, die kennen Sie, ist aus Matthäus 5, also Bergpredigt, Vers 44, wo Jesus sagt, segnet ihr euch fluchen. In dem Augenblick, wo über dich die Zornworte kommen, die kommen ja bei uns allen. Das ist doch ganz klar. Wenn einer mich reizt, wenn einer mich unrecht behandelt, dann kommt doch was hoch. Und wenn ich merke, ich bin machtlos, dann gebrauche ich das einzige Organ, mit dem ich noch meine Würde ausdrücken kann, nämlich meine Zunge. Dann sage ich, du Schuft, wenn ich noch was Schlimmer sage. Wie kann ich das überhaupt machen? Bei mir geht es noch schneller als bei Ihnen, das dürfen Sie wissen. Und wie kann ich das überhaupt tun? Indem meine Zunge dazu dient, Gott zu loben. Und da muss etwas anderes kommen, wenn ich gereizt und verletzt werde, als dies, dass meine Würde sich rächt. Dass ich barmherzig werde und einen Menschen, der schuldig wird an mir, unter die Kraft Jesu stelle. Es hat mir sehr geholfen, wie vor vielen Jahren, ich glaube es 18 Jahre her, in diesem Saal, der Hans Bürgi aus der Schweiz von dem Mut zur Gemeinde damals, wir haben mit der Bewegung dann später nimmer zusammengearbeitet, gesagt hat, wenn Ihnen jemand so auf die Nerven fällt, dann beten Sie viel für diesen Menschen. Er hat es nötig. Und dann auf einmal können Sie ihn lieben. Das hat mir ungemein viel geholfen. Es gibt ja schon, gerade bei jungen Leuten im Konfirmanden, da gibt es ja Leute, die können einen reizen. Da fehlen sie fünfmal hintereinander und dann kommen sie noch mit dem frechsten Mundwerk und stehen vor einem hin. Und dann soll man solche Typen konfirmieren. Und dann bet mal jeden Tag für so einen Buben und auf einmal wächst ein ganz neues Verhältnis. Und man kann fast zur Faustregel sagen, alle die, die einem dort Not gemacht haben, sind heute die bewährtesten Mitarbeiter, weil man am meisten für sie gebetet hat. Und das ist wichtig, dass man hier dieses Verhältnis hat, nicht weil das von Natur kommt, sondern weil wir einen anderen Blick haben, wozu mein Mund dient und zum Beten. Matthäus 7, 7 bis 11. Es war jetzt eine Fülle von Schriftstellen. Ich wollte das mal als ersten Durchgang machen. Wir nehmen dann nächstes Mal die zweiten, die dahinterstehenden Verse, noch diese sechs Verse und schauen dann nochmal ganz drüber und dann vor allem auch, um das Lehramt noch mehr in den Blick zu bekommen. Heute Abend ging mir es dann einfach noch darum, zu erkennen, wie die Erneuerung Jesu unseren ganzen Leib erfassen will und es in der Tat hier schon das geben darf, dass wir schön werden und ins Ebenbild Gottes hinein verwandelt werden. Sicher bleiben wir sündige Menschen und doch gibt es das, dass wir schon etwas von der erneuernden Gnade erfahren dürfen. Nicht so, dass man selber davor steht und sagt, das war wieder schön, wie wir es gemacht haben. Wir werden ja immer mehr leiden an unserer Unvollkommenheit. Aber es ist schön, dass Gott schon in dieser Welt auch durch unsere böse Zunge so viel Heil stiften kann. Wir brauchen es gar nicht wissen, wo es geschehen ist, aber der Herr ist gnädig und gütig, dass er unsere Zunge dazu benutzt. Und dass manche sagen, dieses Wort hat mir geholfen, weil Gottes Wunderkraft das gewirkt hat.